Das Wunder hat in den Evangelien einen großen Platz. Das Markus-Evangelium allein, beim Markus-Evangelium sind es 48% aller Verse, wo ein Wunder berichtet wird. Wenn deshalb gelegentlich von Theologen gesagt wird, ich habe da aus einer Dogmatik zitiert, das Handeln, das Auftreten und Wirken Jesu hatte nicht seinen Schwerpunkt im Wunder, dann frage ich mich, worauf das basiert. Es geht zumindest an den Fakten vorbei. Auch in der Apostelgeschichte, wenn Sie das einmal verfolgen, werden Sie sehen, dass dort das Wunder sehr oft vorkommt. Gott greift rettend ein, um Simon Petrus zu retten. Ein Engel führt ihn aus dem Gefängnis heraus. Es ist auch ein wunderbarer Eingriff, als der Apostel Paulus bekehrt wird. Er fällt gleichsam vom Blitz getroffen am helllichten Tag vom Pferd vor Damaskus. Die zweite Missionsreise des Apostels Paulus beginnt so. Sie halten Gottesdienst zu Ehren des Herrn, fasten. Und dann spricht jemand, offensichtlich eine prophetisch begabte Person, sondert mir Paulus und Barnabas aus zu dem Werk, für das ich sie ausersehen habe. So beginnt die zweite Missionsreise des Apostels Paulus. Man hat die Kranken in den Schatten der Apostel gelegt, weil sogar der Schatten schon heilspendend war. Eine solche Kraft ging von ihnen aus. Man kann also wirklich sagen, dass charismatische Elemente ganz stark von Anfang an die Kirche begleitet haben. Wer das Leben der Heiligen auch nur ein bisschen kennt, der weiß, dass auch bei ihnen das Wunder, das direkte Einwirken Gottes in ihrem Leben sehr stark vorhanden war. Sie brauchen ja nur das Leben eines Don Bosco etwas studieren, um das festzustellen. Don Bosco ist nicht irgendjemand, der sich in einer grauen Vorzeit verliert. Sein Leben hat sich im 19. Jahrhundert abgespielt, es ist gut dokumentiert und die Zeugenaussagen bei der Selig- und Heilsprechung von ihm sind uns auch in hervorragender Qualität erhalten. Oder nehmen Sie das Leben des heiligen Pfarrers von Ars. Das sind alles historische Persönlichkeiten, wo sehr deutlich wird, dass Gott im Wunder oder im wunderbaren Wirken im Leben dieser Menschen tätig war. Man wird nun annehmen, dass das auch im Studium der Theologie eine entsprechende Rolle spielt, trifft allerdings dort dann auf das Faktum, dass eine das Wunder relativierende Sprechweise schon gang und gäbe ist. Oft wird gesagt, unter formgeschichtlichem Aspekt handelt es sich bei den Wundern um Rückprojektionen des auferstandenen Christus in sein historisches Leben. Es ist, so auch Kasper in einem seiner früheren Bücher, ein sekundärer Zuwachs zur ursprünglichen Tradition und damit auch nicht historisch. Man hat etwas von der Ostererfahrung des Herrn zurückprojiziert in sein früheres Leben. Und ganz besonders die Naturwunder, der Gang Jesu auf dem See, die Vermehrung der Brote, die leibliche Auferstehung, die Jungfrauengeburt, also jene Wunder, welche die Grenzen der Natur übersteigen, werden ja entweder sehr relativiert oder teilweise auch offen abgelehnt. Ich bin dann diesem nachgegangen und konnte feststellen, dass der philosophische Vorentscheid, nämlich dass man Wunder aufgrund der modernen Naturerkenntnis nicht für möglich hält, oft die Ursache für diese Situation ist. Und ich bin dann weiter dem auf den Grund gegangen, woher das kommt. Der wichtigste Aufsatz des 19. Jahrhunderts in theologischer Hinsicht, zumindest der, der am meisten Echo hervorgerufen hat, war das Leben Jesu von David Friedrich Strauss. Er hat dort das Entmythologisierungsprogramm dargelegt, welches die Exegese des 20. Jahrhunderts bestimmt hat, und führende Theologen sagen, man ist eigentlich nicht wesentlich über das, was er damals vorgelegt hat, hinausgekommen. Der wichtigste Aufsatz des 20. Jahrhunderts, zumindest was die Bibelexegese betrifft und das Echo, war die Schrift von Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mythologie. Er legt darin dar, dass der Sühnetod Christi, seinen Abstieg in das Reich des Todes, seine leibliche Auferstehung, seine Wunder, der Geister- und Dämonenglaube, die Jungfrauengeburt, all das ist mythologische Rede. Und weil das mythologische, mythische Weltbild von damals, wo die Welt in drei Stockwerke gegliedert wurde, vorbei ist, ist damit für uns auch dieser Glaubensinhalt abgetan. Es kommt ihm darauf an, die Glaubenswahrheiten in einer Existenzialphilosophie auszulegen. Und man sieht sehr klar, dass seine Auslegung der Heiligen Schrift auf einer unreflektierten Modernität beruht. Er räumt der Naturwissenschaft ein sehr großes Kriterium ein für die Beurteilung der Wunder und sagt, man kann heute nicht ein Krankenhaus in Anspruch nehmen, elektrische Geräte einschalten und zugleich an die Geister- und Dämonenwelt des Neuen Testamentes glauben. Mit dem modernen Denken ist die Kritik der Bibel gegeben. Also müssen wir das naturwissenschaftliche Verständnis näher beleuchten. Die Wunder im Horizont des naturwissenschaftlichen Weltbildes und Weltverständnisses war also ein weiterer wichtiger Punkt. Und im fünften habe ich dann versucht, eine Antwort zu geben auf die neuzeitliche Bestreitung des Wunders. Die naturwissenschaftliche Erkenntnisform in der historisch-kritischen Wissenschaft, das war eine der Fragen. Und wir haben dort festgestellt, dass die Naturwissenschaft mit Gewissheiten arbeitet, die im Experiment abfragbar sind, die historisch-kritische Methode aber nur mit abgestuften Graden der Wahrscheinlichkeit. Kritik am deistischen Weltbild einer geschlossenen Immanenz wurde dann geäußert und die naturwissenschaftlich verengte Wirklichkeitsbetrachtung zur Sprache gebracht. Eine Erfahrung ist jene, so wie sie die Naturwissenschaft definiert, nämlich, dass alles im Experiment wiederholbar und überprüfbar sein muss. Aber es gibt im Leben ganz andere, die für uns viel wichtiger sind, nämlich das Einmalige, das Unableitbare, das uns im Leben begegnet, etwa eine erste Liebe, eine große Liebe, die wir erfahren, eine erstaunliche Wende im Leben. All diese Ereignisse entziehen sich der Wiederholbarkeit im Experiment und sie sind doch entscheidend. Und wenn man das Handeln Gottes in der Geschichte einmal betrachtet, ist es, etwa um Israel zu retten aus Bedrängnis, immer wieder neu und anders. Auch wie der Herr Menschen heilt. Das heißt, das ist nie irgendwie wiederholbar, abrufbar. Eigentlich ist es banal, das festzustellen, aber es muss wieder in Erinnerung gerufen werden. Und ich habe dann ein Plädoyer abgelegt für eine Erneuerung des Schöpfungsglaubens. Und ein Element der Antwort war, dass die Wunder in der Geschichte des Glaubens wieder zur Kenntnis genommen werden müssen. Denn die Wunderkritiker haben eine erstaunliche Unfähigkeit gezeigt, diese überhaupt nur zur Kenntnis zu nehmen. Deshalb war es mir wichtig, die Glaubwürdigkeit und Tatsächlichkeit von Wundern darzulegen. Jetzt möchte ich noch die Zusammenfassung, die ich in meiner Doktorarbeit auch niedergelegt habe, Ihnen zur Kenntnis bringen. Dem Wunder kommt in der Heiligen Schrift und im Leben der Kirche eine große Bedeutung zu. Wenn es nicht entsprechend gewürdigt wird in der Theologie, dann hängt das mit einem Rest nicht überwundenen rationalistischen Denkens zusammen. Aus weltanschaulichen Vorgegebenheiten heraus hat man in der Vergangenheit bis heute immer wieder versucht, das Wunder zu eliminieren oder es zu domestizieren, zu bändigen, sodass es nicht mehr gefährlich werden kann. Die hier zuvor gebrachten Argumente vermögen aber nicht zu überzeugen. Natürlich verschärfen sich die Anfragen, wenn man für die Möglichkeit des Wunders eintritt. Gerade beim Theodizee-Problem, also der Frage nach dem Leid, ist das offensichtlich. Dem einen hilft Gott durch eine wunderbare Gebetserhörung, dem anderen nicht. Auf die Frage nach dem Warum wäre es sicher leichter, eine Antwort zu geben, wenn man von einem ohnmächtigen Gott oder von einer nach außen hin abgedichteten Innerweltlichkeit ausgehen würde. Gott kann dann nicht oder will nicht durch ein Wunder tätig werden. Vor dem Hintergrund des biblischen Gottesbildes und der von Gott gezeigten Mächtigkeit in den Wundern der Heils- und Kirchengeschichte verbietet sich jedoch diese Zuflucht. Warum Gott nur bestimmten Personen hilft, kann deshalb nicht schlüssig beantwortet werden. Das Vertrauen darauf wird sich bewähren müssen, dass Gott nicht nach Laune und Willkür seine Gnade verteilt, dass alles einen Sinn hat, selbst wenn wir diesen erst in der Ewigkeit erkennen dürfen. Die prinzipielle Möglichkeit des Wunders zeigt aber an, dass Gott in der Lage ist, seine Verheißung vom neuen Himmel und der neuen Erde, in denen es kein Leid mehr geben wird, zu erfüllen. Wunder sind in der Theologie nicht nur in ihrem endzeitlichen Verweischarakter wichtig, gemeint ist, dass Gott in der Lage ist, die neue Schöpfung, den neuen Himmel und die neue Erde heraufzuführen, und davon sind die Heilungen etwa ein Zeichen dafür, dort wird es kein Gebrechen, kein Leid mehr geben. Sie offenbaren auch einen Gott, der dem Menschen bleibend nahe ist und ihn auf seinem Lebensweg begleitet. Selbst wenn konkrete Erweise der Liebe immer hinter dem eigentlich Gemeinten zurückbleiben, sind sie dennoch sinnvoll und notwendig. Wie viele Beziehungen der Freundschaft und Liebe sind schon daran zerbrochen, weil den äußeren Zeichen zu wenig Beachtung und Aufmerksamkeit geschenkt wurde? Lässt sich nicht Ähnliches von der Liebe Gottes zu uns Menschen sagen? Wenn die Zuwendung des Heils an den Menschen durch Gott abgestimmt ist auf dessen Geschöpflichkeit, ist dann nicht ernst zu machen mit deren leibhaften Erscheinungsformen? Im Wunder erhält der Mensch Zeichen der bleibenden und heilenden Nähe Gottes, seiner Vorsehung, die auch seine Körperlichkeit ergreift und einschließt. Wenn Gott diese für sinnvoll und gut hält, wäre es dann nicht geboten, sie dankbar anzunehmen? Ist es nicht, wie bei dem jungen Augustinus, anmaßende Arroganz, wenn sie mit dem Verweis auf den angeblich reifen Glauben, dass solche Erweise der Liebe Gottes nicht mehr nötig hätte, abgewiesen werden? Ich zitiere Augustinus, der in seiner Schrift De Vera Religione über die wahre Religion schreibt, ich versuche jetzt gleich das aus Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen, da nämlich die katholische Kirche auf dem ganzen Erdkreis schon verteilt und gegründet ist, ist es weder sinnvoll in unserer Zeit, dass die Wunder noch andauern, noch soll die Seele das Sichtbare suchen. Also Augustinus sagt, du brauchst die Wunder nicht, die sind nicht mehr notwendig, die Kirche ist jetzt schon über die ganze Erde verteilt, das war am Anfang der Kirche notwendig und außerdem sollst du einen so starken Glauben haben, dass du auch ohne die Wunder auskommst. Er wollte die Wunder auf die Anfangszeit der Kirche beschränkt sehen, da für sie für uns Spätere angeblich nicht mehr nötig seien. Der spiritualisierende Zug in seinen Äußerungen ist unverkennbar. Später allerdings hat er seine Ansicht revidiert, infolge der Begegnung mit dem Wunder im kirchlichen Leben. Er hat nämlich erlebt, dass an den Gräbern der Heiligen solche Zeichen und Wunder geschehen sind. Die bezeichnende Überschrift des entsprechenden Abschnitts in seinem bahnbrechenden Buch Gottesstadt heißt »Über die Wunder, die, damit die Welt an Christus glaubt, geschehen sind und in der Welt des Glaubens nicht aufhören zu geschehen.« Sich von der Zeichenhaftigkeit des Glaubens zu emanzipieren, zu befreien, heißt letztlich, sich vor einem Stück konkreter Menschhaftigkeit loszusagen. Zum Abschluss sei nochmals auf ein Erlebnis verwiesen, das der ehemalige Generalobere der Jesuiten Pedro Arrupe gehabt hat. Wer diesem Menschen begegnet ist, auch auf seinem Sterbebett, er hat den Abwurf der Atombombe in Hiroshima überlebt, der hatte es mit einem Mann zu tun, der vor dem brennenden Dornbusch stand, der Gott wirklich ins Angesicht schaute. Eine solche Kraft ging von ihm aus. Das war wirklich eine gewaltige Persönlichkeit. Sein Erlebnis fasst vieles von dem bisher Gesagten zusammen und macht deutlich, dass das Wunder in der Hand Gottes ein mächtiges Instrument seiner Vorsehung ist. Arrupe wurde als junger Medizinstudent in Lourdes Zeuge, wie ein von Kinderlähmung ganz verkrüppelter Mann beim Segen mit dem Allerheiligsten von einem Augenblick auf den anderen geheilt wurde. Weil er als Medizinstudent eine Spezialerlaubnis hatte, konnte er bei den anschließenden Untersuchungen mit dabei sein und sich von der Authentizität des Ereignisses überzeugen. Es sollte sein ganzes Leben verändern. Er schreibt in seinem Buch Erfahrungen mit der Eucharistie, der Herr hat ihn wirklich geheilt. Ich freute mich grenzenlos. Als ich auf diese Weise seiner Allmacht gewahr wurde, erschien die Welt um mich herum ganz klein. Ich kehrte nach Madrid zurück. Die Bücher fielen mir aus der Hand. Meine Gefährten fragten mich, was ist denn mit dir los? Du bist ja ganz außer dir. Ja, ich war tatsächlich außer mir. Ich dachte nur noch an die zum Segnen erhobene Hostie und an den gelähmten Jungen, der aus dem Rollstuhl sprang. 3 Monate später trat ich ins Noviziat der Gesellschaft Jesu, der Jesuiten in Loyola ein. Ich zweifle nicht daran, dass die Kraft, die vom eucharistischen Jesus ausgeht, und die an jenem denkwürdigen Nachmittag in Lourdes aufschien, dieselbe ist, die vom historischen Jesus ausging. Arrupe zieht die Linie durch vom historischen Jesus zu jenem Wunder in Lourdes. Dieses ist für ihn ein eindeutiges Zeugnis dafür, dass Gott seine Schöpfung nicht aus der Hand gibt, dass er immer noch mit schöpferischer Mächtigkeit am Werk ist. Ist nicht die Haltung Arrupes die einzig angemessene, nämlich jene der Freude und der Dankbarkeit? Arrupe zog für sich die Konsequenz durch seinen Eintritt in die Gesellschaft Jesu. Spätestens hier wird jede kritische Untersuchung aufhören müssen. Die Trennungslinie verläuft nur noch zwischen Glauben und Verweigerung. Die Gründe für jede der beiden Möglichkeiten sind dieselben wie vor 2000 oder 3000 Jahren. Zeit, Fortschritt, Wissenschaft und Zivilisation haben nichts daran geändert. Der Einzelne, liebe Zuhörer und Zuhörerin, ist in die Entscheidung gestellt und niemand kann sie ihm abnehmen.